Mentale Stärke im Job. Was du von gehandicapten Leistungssportlern für dein Berufsleben lernen kannst. Schön, dass du wieder reinhörst oder bei YouTube reinsiehst. Heute habe ich einen Special-Gast dabei, und zwar Ute Stangassinger von mentalhaus.de. Die Ute ist 52 Jahre alt, Mutter zweier erwachsener Söhne, aber sie ist Leistungssportlerin im Volleyball gewesen, und das nicht irgendwo, sondern in der ersten Bundesliga. Sie hat über 100 Länderspiele für Deutschland bestritten. Und ihre Erfahrung aus dieser Sportlerkarriere gibt sie heute an junge Leistungssportler und Leistungssportlerinnen weiter, hauptsächlich übrigens per Videocoaching. Das Ganze hat sie 2015 begonnen. Jetzt muss ich rechnen, das sind 6 Jahre, liebe Ute, bist du nun dabei. Und das alles unter dem Motto: Gewinnen beginnt im Kopf. Du bist damals getriggert worden, hast du mir verraten im Vorgespräch, durch deinen Sohn, der auch Leistungsambitionen hatte. Sag mir in 2 Sätzen, was aus deinem Sohn heute geworden ist.
Du steckst in einer beruflichen Krise, bist gestresst in deinem Job, spürst, dass die Jobsuche einer Marathonstrecke gleicht? Dann tanke hier Motivation, lerne von Vorbildern und sammle neue Impulse. Lass uns starten.
Erstmal vielen Dank für die Einladung, liebe Christina.
Ich freue mich, dass du dabei bist.
In deinem Podcast. Also mein Sohn wollte, wie viele Jugendliche oder Kinder mit 10, 11 Jahren Fußballprofi werden. Ja, das haben ja ganz, ganz viele auf dem Schirm. Und wenn ich darf, würde ich ganz kurz vielleicht die Geschichte erzählen, wie es mich getriggert hat, weil das zeigt so auch, warum ich diesen Weg so gegangen bin. Ja, wir hatten ein Probetraining in einer Sportschule, und ich selbst war ja mit 14 Jahren schon in einer Sportschule, habe dort von zu Hause weit weg gelebt, meine Schule gemacht, meinen Leistungssport gemacht, und mein Sohn wollte es auch. Und wir kamen, das war übrigens schon im Jahr 2012, an diese Sportschule, und ich hatte wirklich so eine Art Flashback. Ja, ich habe dort, ich übertreibe jetzt, 180 Augenpaare gesehen von kleinen Kindern zwischen 10 und 14, und alle wollten, damals war so Schweinsteiger-Lahmzeit, ja, die neuen Fußballprofis werden. Was ja auch ganz gut ist, weil wir wissen ja, du brauchst Ziele im Leben, ja, sonst gehe ich ja gar nicht los. Ja. Und ich habe dann diese Kinder gesehen und bin ja selber eben total sportverrückt und auch immer als Kind schon sportverrückt gewesen, habe 2 sportverrückte Jungs, ja, also mein ganzes Leben bestand aus Sport. Und ich war an diesem Tag da in Bad Aibling, war das, am Deutschen Fußballinternat, und war und bin nach Hause gefahren, und ich übertreibe jetzt nicht, das war wirklich so, ich hatte Gänsehautmomente und ich habe gefühlt 2 Nächte nicht geschlafen, weil ich auf einmal wusste, was ich mit meiner Expertise, mit meiner Erfahrung aus diesem Leben machen möchte. Ja, und ich muss dazu sagen, ich habe mich schon viele, viele Jahre mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, ich habe verschiedene Ausbildungen gemacht, aber ich habe bis dato noch nicht diesen Punkt gesehen oder dieses Feld gesehen, auf dem ich mich bewegen möchte. Und mit diesem Tag, 19. Juni 2012, zufällig mein Geburtstag, wusste ich, das werde ich machen. Ich möchte dazu beitragen, dass ich jungen, ambitionierten Sportlern dabei helfe, im Sport ihre Ziele zu erreichen. Oder auch zu erkennen, nee, ich erreiche es vielleicht nicht und bin trotzdem deswegen ein Mensch, der selbstbewusst durchs Leben gehen kann, der mental stark ist. Weil ich habe es in meiner Kindheit erlebt, was es braucht, um wirklich in einem Sport oben anzukommen und zu bleiben. Und da hat mich nichts mehr aufgehalten. Ja, es hat noch ein bisschen gedauert. Ich habe noch diverse Ausbildungen gemacht, habe auch ganz langsam gestartet, natürlich nebenbei. Ich war alleinerziehend mit meinen Kindern. Ich habe nebenbei ganz normal gearbeitet. Ich war übrigens Führungskraft auch in einem großen Unternehmen. Und habe das dann nebenbei mit ganz viel Herzblut aufgebaut. Mein Sohn hat es gestartet, das war deine Frage, ich habe jetzt ein bisschen ausgeholt. Mein Sohn hat gestartet, ganz ambitioniert, wie viele, hat dann leider sehr viele Verletzungen gehabt, manchmal auch wirklich ein Dreivierteljahr lang. Und hat dann selber gemerkt, irgendwann so mit 15, 16, Mama, es ist mir zu stressig, dieser Leistungssport, ich möchte es nicht mehr, ich habe doch irgendwie andere Ziele, ich möchte es nicht. Und dann habe ich gesagt, du, wegen mir hast du es sowieso nie gemacht. Ja, es war immer dein Wunsch, ich unterstütze dich bei allem, was du tust. Und was er jetzt macht, ist, der ist Kinderpfleger, macht dann noch die Erzieherausbildung und arbeitet jetzt mit jungen Kindern. Und sein Ziel ist jetzt, er möchte vielleicht mal im Fußballbereich als Pädagoge oder als Erzieher oder als Trainer wirken. Also irgendwie hat immer alles seinen Sinn, ja. Und er nutzt natürlich auch jetzt seine Fähigkeiten. Er ist jetzt 19, auf seinem Weg jetzt. Ja. Genau.
Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was wir auch mit rüberbringen wollen, was du auch vor allen Dingen mit rüberbringen möchtest in deinem täglichen Tun. Es geht nicht darum, erste Bundesliga zu spielen, Europameisterschaften, Weltmeisterschaften, sondern dass du mit dir zufrieden wirst, dass du alles aus dir rausholst, was du rausholen kannst. Und damit mit dir einig wirst.
Ja. Ja, und ich sehe mich auch wirklich so als Wegbegleiter. Ne? Ich arbeite ja mit vielen jungen Sportlern, also so zwischen 15 und 20, und habe dann so Erstgespräche auch mit den Eltern immer per Video übrigens, ne? Wo ich auch immer sage, ich kann nicht garantieren, dass ich auch nicht als meine Aufgabe an, ihr Kind, ihre Tochter, ihren Sohn jetzt irgendwie zum Juniorenweltmeister zu machen, auch wenn viele die Ambition vielleicht und auch das Talent haben. Mir geht es eher darum, wirklich diese Person, diese Persönlichkeit als Mensch zu stärken, dass sie halt mental stärker ist, auch wenn sie ihre Ziele nicht erreicht und dann vielleicht auch mal später einfach Fähigkeiten gelernt hat, die sie dann im Job zum Beispiel auch anwenden kann. Ja, wie gehe ich mit Misserfolgen, Niederlagen und so weiter um? Also ich versuche wirklich so die Gesamtheit zu sehen, die ganze Person zu sehen und sie da mental stärker zu machen. Und wenn es dann zu den sportlichen Erfolgen reicht, ist das wunderbar, dann freue ich mich total, ja. Aber ich habe genauso eine Freude daran, wenn ich merke, ich habe diese Persönlichkeit so weit unterstützt, geformt, dass sie einfach selbstbewusst in ihr Leben gehen kann.
Ich habe mir mal die Namen deiner Trainings angeguckt, ja, deiner Kurse.
Die Online-Training meinst du, ne? Die
Online-Training? Genau. Genau. Da heißt es, Umgang mit Niederlagen und Enttäuschungen, ja, ist ein Kurs. Umgang mit Nervosität, mehr Selbstbewusstsein bekommen. Das brauche ich an ganz vielen Punkten in meinem Leben, eben nicht nur im Sport, sondern du hast ja gesagt, ich möchte aus diesen jungen Menschen etwas machen, etwas, was für den Sport gilt, aber zum Beispiel später auch für den Beruf. So, und das ist ein ganzheitliches Denken. Also du möchtest diese Person in sich mental stärken. So, und was für den Sport gilt, gilt eben auch zum Beispiel für den Beruf. Und da sind wir ja auch bei einem Teil unseres Titels, dieses Podcasts, mentale Stärke im Job. Das heißt, diese Titel von deinen Online-Kursen, die gelten ja übergreifend eben, nicht nur für den Sport. Und das finde ich das Spannende bei dir, dass du nicht sagst, mein Ziel ist es, die mental stark zu machen für den Wettkampf, für den sportlichen Wettkampf, sondern vielleicht gesamt für den Wettkampf, für den Lebenswettkampf, was alles eben dazugehört.
Ja, perfekt formuliert. Genauso ist es.
Danke.
Ja, sehr schön. Und es ist auch so spannend, weil ich ja oft, ich mache immer so ein Abschlussgespräch dann, ja. Also ich habe ein Erstgespräch, dann betreue ich meine Sportler meistens ein halbes Jahr, ja, weil so eine Veränderung und wirklich so eine mentale Stärke zu entwickeln, passiert nicht mit 2, 3 Coachingstunden, sondern ich fange an, anders auch zu denken, mich anders zu bewerten, ja, mich in Ordnung zu finden, so wie ich bin. Da geht es ja oft schon los, ja. Und ich habe dann Abschlussgespräche auch mit den Eltern immer und es ist so schön auch, dass ich merke, erstens, wie die Eltern auch begeistert sind und sagen, boah, das, was sie da mit meiner Tochter gemacht haben, das hätte ich vielleicht auch gebraucht. Und dann sage ich, ja, sie können ja von ihrer Tochter jetzt und von ihrem Sohn lernen, weil ich genau das mache, ja, diesen Transfer ins, sag mal, ins weitergehende erwachsene Leben. Und ich hatte auch schon Feedbacks von einem, das war letztes Jahr, von einem 17-jährigen Fußballer, einem Torwart, der mir gesagt hat, das war alles super, das Coaching, aber am meisten hat ihm das geholfen, Umgang mit Nervosität für seine Führerscheinprüfung. Ja, und das, was du gerade sagst, es ist völlig egal, ob ich jetzt zu einem Wettkampf gehe und am Tag X meine Leistung bringen muss oder ob ich eine Prüfung habe in der Schule bei der Führerschein oder ob ich zum Beispiel zu einem Vorstellungsgespräch gehe.
Genau.
Ich muss wissen, was habe ich für Werkzeuge in meinem Koffer, die ich rausziehen kann, und das lernt man halt im Coaching dann auch, damit ich in so ein Gespräch zum Beispiel mit einem Selbstbewusstsein, auch mit einer gewissen Spur von Gelassenheit da reingehen kann. Mhm. Und da hast du völlig recht, da kann jeder Mensch so von den Sportlern lernen, weil ich halt schon glaube, dass Sportler das sehr früh lernen müssen. Ja, dass sie noch mehr unter Druck vielleicht erstmal stehen und das auch sehr früh schon mitlernen dürfen.
Jetzt ist der zweite Teil des Titels des Podcasts ja der, was du von gehandicapten Leistungssportlern lernen kannst für dein Berufsleben. Gehandicapt, ich habe ja eigentlich hauptsächlich Parasportler oder eben diese 3 Parasportler, die ich auf ihrem Weg nach Tokio begleite in diesem Podcast. Und du hast bis jetzt, glaube ich, in deinem Umfeld noch keinen Parasportler begleitet, richtig?
Richtig, ja.
Richtig. Jetzt überlege ich mir gerade, worin kann das liegen? Vielleicht daran, dass Parasportler an sich schon von Haus aus quasi sehr mental stark sind?
Ja, würde ich unterschreiben. Also erstmal bin ich natürlich total offen auch für Parasportler, würde sehr gern auch welche begleiten. Vielleicht haben sie mich einfach auch noch nicht gefunden, kann ja auch sein. Ja,
so, die hören uns jetzt alle zu.
Ja, also die hören uns alle zu, also sehr gerne.
Eingerannt.
Aber du hast natürlich recht. Ich glaube, dass Parasportler durch ihre Erfahrung, die sie ja gemacht haben, in den meisten Fällen durch Unfälle oder Verletzungen oder irgendwelche anderen Schicksalsschläge, die dann zum Handicap geführt haben, was brauchen die denn? Die brauchen eine brutale mentale Stärke, um das zu überwinden, um sich da rauszuarbeiten. Ich habe auch in deinen Podcast reingehört, das sind ja sehr beeindruckende Geschichten auch dahin. Das heißt, was entwickeln die denn? Eine wahnsinnige Willensstärke, ne? Eine Disziplin, auch wieder sich Ziele zu setzen und sagen, nee, ich glaube jetzt nicht daran, dass jemand sagt, ich kann nie wieder laufen. Ich beweise, dass es geht. Ja? Also was machen die denn? Die bringen sich mit ganz viel Kraft aus dieser Krise wieder heraus. Ja? Und deswegen glaube ich auch, dass wirklich Parasportler nicht von Haus aus haben, nicht von Geburt an, aber die haben durch dieses Handicap oder durch dieses Ereignis einfach eine mentale Stärke entwickelt, die sie jetzt nutzen können. Ich glaube aber dennoch, trotzdem kann es passieren, dass sie an andere Grenzen stoßen, ja, wenn sie sagen, oh, jetzt bin ich eigentlich etabliert, ja, in meinem, zum Beispiel jetzt in der Auswahl und muss jetzt da zu den Paralympics fahren, habe jetzt doch das Problem, ich war länger wieder krank, muss jetzt fit sein und fühle mich mental nicht so stark. Also das heißt nicht, dass Parasportler jetzt nie einen Mentaltrainer oder einen Sportpsychologen zu Rate ziehen sollten, aber ich glaube, du hast recht, dass sie einfach sich die mentale Stärke aufgebaut haben. Und wir davon lernen können, wie du schön sagst.
Ich glaube ja, ich empfinde sie im positiven Sinne ja auch manchmal etwas trotzig. Mhm. Und ich finde deswegen, so, ich habe zwar was, aber egal, ich mache es trotzdem. So. Mhm. Ja, und davon nehme ich mir zum Beispiel viel mit. Also es ist ja nicht nur so, dass die Hörer des Podcasts was mitnehmen sollen. Ganz ehrlich, ich nehme ja auch ganz viel mit. Ja, und das nehme ich mir da zum Beispiel mit. So.
Ja. Diese jetzt erst recht Mentalität, ja, dieses, ich lasse mir das nicht von außen irgendwie sagen. Und das geht mir übrigens ähnlich, auch wenn ich jetzt keine Parasportler habe. Ich bin immer wieder geflasht, was ich auch von meinen Coaches, ja, die teilweise 16, 17, 18 Jahre alt sind, lernen darf. Also ich bin da sehr, sehr dankbar auch dafür, weil das ist wirklich ein gegenseitiges Geben und Nehmen. Ja, ich arbeite auch sehr auf Augenhöhe mit meinen Sportlern und freue mich total mit ihnen, leider auch manchmal mit, wenn irgendwas nicht so klappt, ja, aber ich bin da auch so, dass ich sage, ich kann da auch noch sehr, sehr viel aus deren Leben lernen.
Ja. Ich hätte gerne noch so ein paar Beispiele von dir, mit welchen Werkzeugen du arbeitest. Also ein Werkzeug ist zum Beispiel diese Trotzgeschichte, ja, aufgeben gibt's nicht, war zum Beispiel der Titel der ersten Folge mit Birgit Kober. Aufgeben gibt es nicht. So, ich mache das einfach trotzdem. Ich lasse mir das nicht von außen sagen, was ich kann und was ich nicht kann. Das ist ja ein Werkzeug, was ja auch eben ganzheitlich zu sehen ist. Mhm. Vielleicht erzählst du uns mal von so einem Fallbeispiel. Da finde ich, kann man das immer ganz schön dran packen. Von einem Coachie, von dir, mit einem Sportler, einer Sportlerin, mit dem du gearbeitet hast. Und welche Tipps du gegeben hast, damit dieser Mensch mental stärker wird?
Das ist immer ganz schwierig mit diesen, das habe ich mich ganz oft, ja, so, oh, welche Tipps kannst du mir geben? Ja, es gibt so einen Online-Fragebogen auf meiner Seite, den man ausfüllen kann, wo ich eine persönliche Antwort drauf gebe. Die spreche ich wirklich individuell für jeden. Das kann jeder machen, ja. Und da kommt dann ganz oft auch Feedback und sagt, oh, hast du noch ein paar Tipps dafür? Wo ich dann irgendwie die Kurve kriegen muss, dass wenn du dich wirklich mental stark machen möchtest, was ich vorher schon mal sagte, ist es halt nicht damit getan, dass ich dir erstens, zweitens, drittens Tipps geben kann, sondern dass ich eben den Menschen anschauen muss. Was ist deine Denkweise? Und was du gerade ansprachst mit diesen jetzt erst recht Mentalität, ja, das ist eine Mentalität, die sich der oder diejenige angeeignet hat. Richtig. Nicht sofort, sondern es war einfach aus dem Denken heraus passiert.
Ne? Entschuldigung, mentale Stärke ist wie ein Muskel, den du trainieren musst.
Ja,
absolut. Ja, das ist nicht eine Pille, die du einwirfst und dann ist alles gut.
Genau, das bringe ich auch immer. Ne? Das ist wie wenn ich jetzt Bizeps-Training mache oder Liegestütze trainieren möchte. Es geht nicht mit einmal, sondern über einen längeren Zeit.
Genau. Und also, das ist ja eigentlich schon meine erste Erkenntnis, ein erstes Werkzeug
im Grunde. Genau. Erste Tipp ist,
in der Hand.
Genau, der erste Tipp ist, es geht nicht mit drei, vier Tipps, sondern es ist wirklich erkenne, dass du was an dir verändern darfst, im positiven Sinne. Und ich versuche mal ein Taltraining auch so ein bisschen zu erklären wie ein Buffet. Ja? Ich höre mir halt an, wo stehst du gerade, wo willst du hin? Und stell dir vor, du bist in einem Hotel, hast dort irgendwie ein schönes Buffet vor dir und bist als Familie da und ihr geht hin. Dann nimmt die Mutter vielleicht Fisch und Gemüse, der Vater nimmt Fleisch und Klöße und die Tochter nimmt Salat und der Bruder nimmt die Nachspeisen. Ja? Also jeder pickt sich ja das raus, was er meint, gerade zu brauchen. Und genauso sehe ich Mentalcoaching auch, ja, oder Mentaltraining. Ich schaue mir an, wo stehst du, was brauchst du? Und wir hatten vorher schon das Thema Nervosität. Ja, es kann sein, das ist übrigens eines der meistgenannten Gründe, warum Sportler zu mir kommen im ersten Schritt und sagen, boah, ich bin so nervös im Wettkampf. Ich möchte Nervosität loswerden. Genauso wie es im Job wahrscheinlich genauso gehen würde. Ja, dann ist ein Teil des Buffets, wie reduziere ich meine Nervosität? Ich kann gleich ein paar Beispiele geben nachher. Anderes Beispiel könnte sein, ich kriege meine Emotionen nicht im Griff. Ja? Also ich bin jemand, wenn ich irgendwie einen Fehler mache, dass ich so ausflippen könnte, dass ich am liebsten irgendwie alles eintrete oder weglaufen möchte. Und ich weiß aber, ich bin im Wettkampf und muss jetzt vielleicht diesen einen schlechten Wurf, den einen schlechten Sprung, den Fehlschuss, was auch immer, ganz schnell abhaken. Ja? Das würde ich jetzt sagen, Umgang mit diesen Emotionen. Und noch ein drittes Beispiel, also es gibt da 9 oder 10 Sachen, die ich auf dem Buffet drauf habe, das zeige ich auch immer dann in der Vorstellung, das Thema Konzentrationsfähigkeit. Ja, dass gerade junge Sportler zu mir sagen, oh, das Spiel geht so lange und ich kann mich halt auch mal nicht mehr konzentrieren und mache deswegen Fehler. Also bringe ich ihnen bei, wie sie sich besser konzentrieren können, weil kein Mensch kann sich 90 Minuten lang immer gleich konzentrieren. Das geht gar nicht. Ja, und da gibt es Werkzeuge, wie kann ich die Konzentration wirklich steuern. Ja, und du hast mich gefragt nach ein paar Tipps oder Ressourcen oder Tools. Ja. Wo ich ganz, ganz viel Wert drauf lege, ist, Stärken zu aktivieren, also Ressourcen in mir zu finden. Und ich bin davon überzeugt, es ist alles in uns da, ja, das sichtbar oder spürbar zu machen und abrufen zu können. Also wir bleiben mal beim Thema Nervosität, weil das immer so ein Hauptthema ist. Ja. Was passiert denn, wenn jemand in den Wettkampf geht und so nervös ist? Ja? Wieder ein Job, genau das Gleiche. Ja, der Puls geht schneller, ich kriege schweißige Hände oder die Stirn wird warm oder wie auch immer. Ich fange an zu zittern, ich kann nicht mehr denken.
Die Stimme geht nach oben, ganz häufig.
Die Stimme geht hoch, ja. Also wir sind einfach im Stress.
Das mache ich keinen Punkt.
Genau. So, und jetzt muss ich halt überlegen, wie schaffe ich das? Das ist ja ein Erregungslevel, ja. Ich arbeite gerne mit so einer Skala und zeige dann auch so nach oben. Ich bin bei 10, ja, absolute Erregung. So, was muss ich dem Ganzen entgegensetzen, wenn es eine Skala ist? Irgendwas von der anderen Seite. Also eigentlich so ein Nullpunkt, ja, irgendwie sowas, ich bin total entspannt und relaxed. Und dann suche ich jetzt wirklich, wenn du jetzt mein Kunde wärst, würde ich dich fragen, Christina, wo bist du total ruhig und entspannt? Gib mir eine Antwort, wo bist du total relaxed in deinem Leben?
Im Schlaf.
Ja, auf dem Bett zum Beispiel, ja. Also wenn du sagst, du müsstest mir jetzt einen Ort nennen, dann sagst du vielleicht in meinem Bett, auf meiner Couch, auf meiner Terrasse. Also ich suche dann wirklich ganz individuell mit meinem Sportler diesen Wohlfühl-Ruheort. Und dann kann man mit Mentaltechniken, ne, also geht man so rein in die Sinneswahrnehmung. Was siehst du? Was hörst du? Wie fühlt sich das an? Geht ganz viel ums Gefühl. Was riechst du? Was schmeckst du? Und das lasse ich dich dann in so einer Coachingstunde extrem spüren, wahrnehmen. Und dann wird noch ein Körperanker etabliert. Ja, das heißt, wir finden irgendwas, was wir dann praktisch drücken können, berühren können, um eine Erinnerung zu verknüpfen. Ja, das kommt aus dem NLP. Das ist ein neurolinguistisches Programmieren. Also ich nutze viele, viele Tools aus vielen Coaching-Bereichen. Und dann kannst du in dem Moment, wenn du merkst, Nervosität steigt, ich bin bei Level 10, dich verbinden mit deinem Ruheort, den du selber im Kopf hast, den wir aufgebaut haben, und vielleicht noch diesen Körperanker drücken und wirst merken, und das funktioniert bei allen, wie du auf dieser Skala von 10 nicht auf 0 runterfängst. Du sollst ja nicht...
Das wäre ja auch schlecht.
Wäre schlecht, ja. Du sollst nicht in Wettkampf gehen mit... Mir doch egal, oder auch nicht in einem Vorstellungsgespräch. Aber es reicht schon, wenn du von 10 auf 7 oder 6 runterkommst. Weil du brauchst eine gewisse Anspannung, du brauchst das Adrenalin, gar keine Frage. Aber du kannst dich steuern damit. Das war jetzt ein Beispiel. Ja? Und so gibt es ganz viele verschiedene, kann ich Selbstbewusstsein aktivieren, Mut aktivieren, was auch immer derjenige braucht. Jetzt sind wir wieder bei dem Buffet. Ja? Also meine ersten Coachingstunden, da geht es wirklich sehr, sehr viel um dieses, wie komme ich an meine Ressourcen ran, die ja alle da sind. Die sind nur verschütt gegangen im Laufe der Zeit.
Oder vielleicht nie so richtig aktiviert worden. Verschütt? Sind die verschütt gegangen?
Naja, ich glaube, so ein kleines Kind, wenn wir so auf die Welt kommen, wir haben alles. Ja, wir laufen mutig durch die Gegend, wir wollen die Welt erkunden. Aber wenn natürlich dann relativ früh schon losgeht und sagt, das kannst du aber nicht, das ist gefährlich und spring mal lieber nicht darunter und du könntest dir wehtun und immer dieser Decke draufkommt, dann stoppt das mein Selbstbewusstsein sehr früh schon. Absolut.
Fallen lernt man durch Fallen.
Mhm.
Ja. Darf auch mal wehtun, ne?
Mhm. Muss, ja, ich glaube, das muss.
Muss, ja.
Ja.
Ja, und ein Vorstellungsgespräch musst du auch mal in den Sand setzen. Das gehört einfach auch dazu.
Und dann sind wir wieder bei dem Thema, wie gehe ich damit um? Ja. Ja, weißt du, das war ja auch vorhin, was du gefragt hattest, so was können vielleicht Parasportler oder Sportler besser als Menschen jetzt im Job da draußen, weil sie auch vielleicht bisher noch nicht so gelernt haben, mit solchen Enttäuschungen, Niederlagen umzugehen. Ein Sportler lernt das auf jeden Fall sehr früh schon, weil es gibt keinen Sportler, der alles gewinnt. Doch, ich hatte mal eine, die war sehr, sehr jung, sehr, sehr erfolgreich im Skifahren, weil sie einfach alles gewonnen hat, weil einfach sie schon mit gefühlt 6 Monaten auf dem Skiern stand. Ja? Und dann kam irgendwann das Alter, so mit 10, 12, wo auf einmal auch andere Mädchen auch Skifahren konnten. Und dann hat sie nicht gelernt in diesen jungen Jahren, was so wichtig wäre, auch mal Zweite oder Dritte zu sein. Die ist daran zerbrochen. Ja? Und das ist was, was man einfach Sportler normalerweise, das ist eine Ausnahme, ja, wirklich lernen. Dieses, ne, Hinfallen, Aufstehen, Krone richten, weitergeben.
Genau. Ja, und du hast ja im Sportleben und im echten Leben auch, du fällst ja viel öfter hin, als dass du irgendwie einen Sieg feierst.
Und dann sagt man immer einmal mehr aufstehen als hinfallen, ne?
Ja, da ist so viel dran.
Mhm, absolut. Also
ich glaube sowieso an so vielen scheinbar einfachen Sprüchen oder so, Zitate, da steckt ganz, ganz viel drin. Bitte tut das nicht ab. Also immer einmal mehr hinfallen. Es hört sich so platt an, so abgedroschen, aber es ist doch einfach wahr.
Ja.
Ja, klasse. Also bis jetzt nehme ich auch nochmal mit, es heißt ja auch Mentaltraining. Und ein Training impliziert ja schon, ich brauche eine gewisse Durchhaltkraft. Ich brauche eine Zeit, die ich mir geben muss. Das passiert nicht alles von heute auf morgen. Das hat viel mit Selbsterkenntnis zu tun. Mhm. Und das, den Transfer, den haben wir vom Sport ins Leben, vom Leben in den Sport. Ja, wir sind nicht nur Menschen, die eben nur eine Schiene bedienen, sondern wir sind sehr ganzheitlich. Und das Beispiel mit der Nervosität, was du geschildert hast, das fand ich sehr anschaulich, mhm. Wo du auch nochmal siehst, wie können wir uns da einfach trainieren? Ja, da passieren ja Dinge im Gehirn, ja. Verknüpfungen. Ja, das ist ja einfach durch Wiederholung passiert es ja, dass ich hinterher einfach viel schneller im Wettkampf, im echten Leben, wo auch immer, umschalten kann. Von Level 10 auf, du hattest gesagt, 6, 7 soll ich umkommen. Ja. Ne? So, das wäre mein Ziel. So, dass der Schalter, der geht durchs Training dann einfach schneller rum.
Aber ja, und vor allen Dingen, unser Gehirn ist so wahnsinnig lernfähig. Ja, übrigens auch im Alter noch, ja, entwickeln sich ja immer wieder neue Synapsen, neue neuronale Vernetzungen bauen sich auf. Und das heißt, das haben wir vorhin schon mal gehabt mit diesem Muskel, den wir trainieren. Ja. Und vielleicht kann ich noch kurz ein Beispiel geben, wenn ich darf. Mentaltraining wird oft gleichgesetzt mit Vorstellungskraft, mit Visualisieren. Ach, ich muss mir alles nur vorstellen, dann kann es mir gelingen oder so. Das ist natürlich ein Quatsch, ja. Das ist schon ein richtig ernstzunehmendes Training. Und ich unterscheide da auch mit verschiedenen Techniken. Das würde jetzt aber zu weit führen. Aber vielleicht ganz kurz ein Beispiel dafür. Unser Gehirn kann zwischen Realität und Erdachten nicht unterscheiden. Ja, weil die Gehirnareale, wo das gespeichert wird, einfach die gleichen sind. Mhm. Bedeutet, wenn ich jetzt Visualisierungen, also Vorstellungskraft, ja, also ich nutze Bewegungsabläufe in Gedanken, ohne sie in der Realität auszuführen, im Mentaltraining. Ja, das bedeutet als Sportler oder auch im Job, ich nehme die Handlungen, die ich ausführen muss, schon mal mental vorweg und gehe die in Gedanken immer wieder durch. Und zwar unterscheide ich da immer sehr mit einem Zielbild und mit Schlüsselhandlungen. Ich möchte mir jetzt nur auf die Schlüsselhandlung fokussieren. Schlüsselhandlungen könnten die Dinge sein, die mir gerade schwer fallen. Und weil wir ja einen Podcast haben zum Thema Job, auch würde ich gerne ein Jobbeispiel vielleicht nehmen. Ja? Ja. Wenn jemand sagt, oh, ich will unbedingt einen neuen Job haben und ich habe jetzt die Chance, nächste Woche ein Vorstellungsgespräch in der Firma XY zu haben. Und ich merke aber, ich bin so nervös, aber eigentlich bin ich gut in dem, was ich mache. Aber ich weiß, da sind irgendwie 4 Leute vor mir und ich muss da an diesen Raum rein und ich habe so Schwierigkeiten vor Leuten vielleicht, mich dann gut zu verkaufen. Ja? Dann könnte diejenige sich wirklich überlegen, das würde ich halt im Coaching machen, was sind die Schlüsselmomente, wo du jetzt schon merkst, wenn du dran denkst, die machen dir Stress. Und unsere Gedanken gehen überall hin. Die können nach vorne gehen, nach hinten gehen. Wir haben 60.000 Gedanken und 80.000 Gedanken am Tag. Ja? Das heißt, ich gehe dann her und frage, liebe Christina, was sind die Momente, wo du dich jetzt vielleicht noch fürchtest? Und dann könnte die Coachie sagen, ah, der Moment, wenn ich reingehe. Der Moment, wenn die mich fragen, warum ich denn den Job haben will. Der Moment, wenn die mich fragen, was so meine Ziele sind. Keine Ahnung. Also sie hat ja irgendwas im Kopf, was sie stresst. Weil der Stress, das Gedanken im Kopf macht ja den Stress. Nicht die Realität, sind die Gedanken. So, und dann geht man her und durchläuft mental wirklich diese Schlüsselmomente. Also nimm mal das Beispiel reinkommen. Ich komme in den Raum, muss irgendwie Hallo sagen, also muss grüßen, muss mich hinsetzen oder irgendwie gut hinstellen. Oh, ich weiß nicht, wo ich hin soll. Und dann geht man mental und nicht nur einmal, sondern vielleicht 30 Mal diesen Moment durch. Und das Spannende ist, dass du am Anfang, wenn du das erste, zweite, dritte Mal machst, genau diese Nervosität, vielleicht den Kloß im Hals oder was auch immer, spüren kannst. Wenn du es aber 10-mal gemacht hast, denkt dein Gehirn, kenne ich doch schon, ist kein Stress mehr. Das heißt, man gewöhnt sich dran und das Gehirn nimmt die Situation als gegeben hin. Bedeutet, wenn ich dann 3 Tage später das Vorstellungsgespräch habe und habe das wirklich mental trainiert, muskeltrainiert, ja, Genau. Dann gehe ich da entspannter rein, weil ich mache die Tür auf und denke, ah, Situation kenne ich schon. Natürlich wissen wir nie 1:1, wie das Setting denn sein wird, ja, aber es ist trotzdem einfach eine Annäherung an die Situation. Und das machen Sportler übrigens auch. Ja, wie muss der perfekte Ablauf sein bei meinem Sprung, Wurf, Schuss, was auch immer? Und da kann ich Mentaltraining nutzen.
Ist es das, wo wir zum Beispiel, ich denke jetzt gerade an Skifahrer, wenn die da oben so an dem Starthäuschen sind und die haben noch ein paar Minuten Zeit, bis es für sie losgeht, dann siehst du die ganz oft, wie die dann da so ganz versunken sitzen und irgendwie diese Abfahrt da runterfahren. Das sieht immer für uns Außenstehende ein bisschen komisch aus.
Genau, das ist das. Absolut, das ist das, genau. Weil, warum denn auch? Ne? Die fahren mit 100 km/h die Piste runter. Die hätten überhaupt keine Chance, sich während der Abfahrt zu überlegen, oh, jetzt muss ich rechts rum, links rum, jetzt kommt ein Steilstück, jetzt kommt eine schwierige Kurve. Ja, und das ist genau das, was du sagst, nutze ich übrigens auch mal bei den Erklärungen, wenn ich jemand das erste Mal mit Visualisierung arbeite, genau dieses Beispiel, weil es kennen die meisten.
Hey, das war nicht abgesprochen.
Nee, war nicht abgesprochen. Dass die genau das machen. Ja, die dürfen ja vorher die Piste auch nur besichtigen, die dürfen nicht mal durchfahren im Wettkampf. Ja, und die merken sich diese Schlüsselhandlung, von denen ich gerade sprach. Ja, oder auch die ganze Strecke. Aber zum Schluss hin machen sie nur noch die schwierigen Passagen. Damit sie dann, wenn die Realität kommt, ich fahre mit 100 km/h da runter, dass sie dann schon wissen, ah, jetzt kommt das Steilstück. Bin ich schon durchgefahren. Das ist genau das, was du sagst. Und ich unterscheide noch, vielleicht noch ganz kurz zur Ergänzung, es gibt auch Momente, wo ich von außen visualisiere. Das, was wir jetzt gerade besprechen, ist dieses innere Durchgehen, ja, dieses Mitgefühl durchgehen. Und es gibt da wirklich wichtige Unterscheidungen, die für mich im Coaching wichtig sind. Jetzt hier wahrscheinlich nicht, nur dass es in der Vollständigkeit halber gesagt ist. Aber genau das ist jetzt so dieses von innen durchgehen durch die stressigen Momente.
Also könnte ich mich, wenn wir es übertragen, aufs Berufsleben auch so hinsetzen und einfach dieses Gespräch, was mir Nervosität bereitet, das kann ein Vorstellungsgespräch sein, das kann aber auch zum Beispiel eine Gehaltsverhandlung sein, ja, wenn ich im Job drin bin oder ich habe ein unangenehmes Gespräch mit meinem Chef vor der Nase und das stresst mich, dann setze ich mich dorthin und gehe in Gedanken dieses Gespräch durch. Ist genau. Ein bisschen wie ein Selbstgespräch, ne?
Ja, man nimmt das praktisch vorweg. Ja, also man geht durch und ich spreche deshalb von Schlüsselhandlung, weil so ein Gespräch ist ja oft sehr lang, dass man schon überlegt, was sind eigentlich die kritischen Punkte? Gehaltsverhandlung, wenn der Chef sagt, okay, was stellen Sie sich denn vor, Frau Stangassinger? Oh. Ja, und das schon mal zu üben, zu sagen, ja, ich bin das und das wert und da kommt noch was anderes mit dazu, ne? Merken wir schon so, dieses, was bin ich mir selber wert, wo ist mein Selbstbewusstsein, da müssen vielleicht ein paar andere Sachen vorher gemacht werden, dass ich auch so auftreten kann, dass ich diesen Wert auch spüre in mir. Ja, das sind wir wieder beim Thema Ressourcenaktivierung. Ja. Dass ich auch das Auftreten habe und die Energie habe, wenn ich in so ein Gespräch gehe. Weil wir strahlen ja nicht nur, wir sprechen ja nicht nur mit den Worten, sondern wir sind als ganzes Wesen da in diesem Raum. Ja, und dann kann man dieses Selbstbewusstsein auch sehen und spüren und ich bin in dieser Energie drin. Ja? Aber völlig richtig, deswegen sage ich ja auch, man kann so viel eigentlich alles wirklich auch auf den Sport, auf den Job sozusagen transformieren.
Ja, wir können jetzt noch weitergehen. Du kannst es auch auf die Familie zum Beispiel übertragen oder auf viele, viele andere Lebensbereiche. Ne? Wir sind jetzt hier zusammengekommen, wir reden über Sport und über Job, weil du ja, du coachst im sportlichen Bereich und ich im beruflichen Bereich. Aber die Schnittmengen, die sind sehr, sehr groß.
Ja.
Einfach.
Ich glaube, es ist einfach so, dass die Sportler jetzt schon erkannt haben, einen Großteil, also immer noch in meinen Augen zu wenig, also gerade von Seiten der Verbände und Vereine noch zu wenig, aber dass sie erkannt haben, dass eben mentale Stärke einfach ein Baustein ist auf so einem erfolgreichen Lebensweg als Sportler. Ja, genauso wie Ernährung, wie Bewegung, wie genügend Schlaf, ne, und Training, Taktik sowieso. Also Training wird nicht in Frage gestellt, Taktiken auch nicht, aber eben so die anderen Sachen, Physiotherapie ist ja auch schon lange Bestandteil eines Sportlerlebens. Und ich finde aber schön, dass es immer mehr auch in dieser Businesswelt oder auch Familienwelt kommen darf. Ja? Dass wir, letztendlich geht es immer darum, dass wir uns wohlfühlen in unserem Leben. Und wenn da irgendwas gerade knirscht und knackt, ich dann auch Hilfe holen kann. Und das ist dann meistens der mentale Bereich. Ja? Und das ist egal, ob es im Job ist oder irgendwo anders. Nur da ist es noch unbekannter als im Sport.
Aber wir arbeiten dran.
Ja, absolut.
Ja, es ist noch unbekannter.
Mhm.
Aber demnächst, da wird es nach oben schießen.
Ist ja auch schön. Ich finde auch, mir ist es auch ganz wichtig, ne, da mit diesen Vorurteilen aufzuräumen, dass jemand glaubt, ich brauche doch keinen Psychologen, muss doch nicht auf die Couch. Ja, ich hatte letzt vor ein paar Wochen ein so nettes Erstgespräch mit einem 17-jährigen Fußballer, wo der Trainer mich eigentlich anrief, der kannte mich und sagt, Ute, du musst mit dem arbeiten. Das ist der Wahnsinn, das ist so ein Talent, das ist ein Brasilianer. Aber der hat irgendwie, so das kriegt er nicht hin. Dann hat mich die Mutter angerufen. Dann habe ich gesagt, es tut mir leid, ich möchte mit dem Kind sprechen. Das ist ja schön, wenn es der Trainer sieht und die Mutter sieht, der Junge muss das wollen. Der muss ein Gefühl dafür kriegen, was mache ich da, was macht die Frau Stangassinger da mit mir, ja. Und da habe ich zur Mutter gesagt, also ihre Aufgabe ist nur, er soll mal ins Erstgespräch kommen und dann müssen wir gucken, ob die Chemie stimmt, ob er sich das vorstellen kann, ja. Der ist jetzt total begeistert und sagt immer, Ute, ich habe wirklich geglaubt, ich muss da irgendwie so komische Übungen machen und irgendwie da so halb beim Psychiater sein. Ne? Also die haben gar keine Vorstellung, was eben dieses Mentaltraining eigentlich bedeutet. Und da freue ich mich, dass wir da so ein bisschen, du ja auch, da ein bisschen aufklären können darüber.
Also es hängt immer noch so ein bisschen hinterher.
Ja, ja, in der Vorstellungskraft, dass die Menschen da oft noch was anderes sich drunter vorstellen.
Ja, also ich sage jetzt mal platt, der Leistungs- oder der Fußballer, der denkt vielleicht, dann legt da noch eine Trainingseinheit Sprint drauf oder noch eine Trainingseinheit Kraft und dann wird das schon alles. Mentaltraining brauche ich nicht.
Genau. Ich muss noch schneller werden, noch so Kraft haben. Ja.
Ja.
Und irgendwann kommt er aber drauf, wenn er sagt, eigentlich bin ich schon der Schnellste und ich habe die meiste Kraft, aber ich verliere trotzdem die Zweikämpfe.
Ja.
Im Spiel. Warum verliere ich die? Die verliere ich nicht, weil ich das nicht technisch kann oder nicht zu wenig Kraft habe, sondern weil in meinem Kopf irgendwie sagt, oh, ich könnte aber jetzt einen Fehler machen und dann wäre ich vielleicht ausgewechselt oder der Trainer schimpft mich oder. Das passiert ja im Kopf.
Ja. Richtig. Ein sehr, sehr spannendes Thema.
Ja,
ich könnte noch ganz lange mit dir darüber sprechen.
Ich liebe es ja auch, deswegen musste ich es ja auch unbedingt machen. Ja, zu der Anfangsgeschichte nochmal. Das war wirklich so für mich der Trigger zu sagen, ich mag das machen, weil das habe ich selber ja jahrelang gemacht, ne? Also als junge Leistungssportlerin mit sehr viel Druck umgehen müssen. Ich komme übrigens aus der ehemaligen DDR. Ne? Ich habe meine Länderspiele zur Hälfte noch für die DDR, also Ostdeutschland gemacht, für die andere Hälfte für Gesamtdeutschland dann. Also ich habe da auch viele, viele Dinge erlebt in diesem Übergang sozusagen, die mich auch sehr stark gemacht haben. Ja, und ich wusste dann ab diesem Tag da im 2012, das will ich tun. Ja, und dann bin ich so Schritt für Schritt diesen Weg gegangen und jetzt auch wirklich Vollzeit selbstständig. Und dieses Video-Coaching hat sich auch übrigens gar nicht meine Idee gewesen, sondern hat sich aus der Situation ergeben, dass natürlich meine Sportler, die ich betreue, fast alle noch zur Schule gehen oder manche in der Ausbildung sind, jeden Tag Training haben. Die haben gar nicht die Zeit. Ich wohne in Prien am Chiemsee, ja, im tiefsten Bayern, irgendwie zu mir zu kommen. Und dann gab es mal einen Sportler, der bei mir war, der war in der Nähe von hier. Und dann sind die Eltern weggezogen. Der hat einen Verein gewechselt, einen Eishockeyspieler mit 14. Und sagen dann die Eltern, Ute, du musst mit unserem Sohn weiterarbeiten, können wir das irgendwie per Skype machen? Das war 2015. Und dann habe ich angefangen und habe gedacht, okay, können wir mal probieren. Habe dann gemerkt, dass es einfach egal ist, ja, ob ich jetzt mit jemandem physisch im Raum sitze oder eben so wie wir jetzt auch hier per Video sprechen. Es geht ja um die Gedanken, die dahinter sind. Und man kann das sehr, sehr gut auch per Video alles machen. Ja. Und macht es alles viel leichter, auch für die Sportler.
Ja, das habe ich bei mir auch festgestellt. Also mir hat wirklich diese Corona-Krise da nochmal einen Schub gegeben. Ich muss heute nicht mehr erklären, dass wir Zoomen und warum Zoomen genauso effektiv sein kann wie ein physisches Beieinandersein. Ja. Das, ja.
Ja, weil auch mein Ergebnis. Wir haben ja auch so viel, doch alle sehr viele um die Ohren, ja, im Job und Familie und jetzt der Sportler noch mit seinem Training und so weiter, ja, wenn der jetzt noch irgendwie einplanen soll, er müsste jede Woche noch einmal ins Mentaltraining 50 Kilometer irgendwo hinfahren, viel zu aufwendig.
Hinfahren lassen, er braucht eine zweite Person, weil die haben
ja in der Regel absolut noch keinen Führerschein. Ne? Ja. Und was ich oft habe, ich habe oft Sportler, die sind in ihrer Trainingsstätte, also Olympiazentrum oder irgendwo im Nachwuchsleistungszentrum, haben Vormittag Einheit, Nachmittag Einheit, ziehen sich irgendwo zurück mit ihrem iPad oder Laptop, manchmal auch am Handy, ja, suchen sich halt irgendwo einen ruhigen Raum, das ist die Bedingung, ja, und sagen dann, ja, ich habe das geklärt, ich darf jetzt hier alleine sein. Und dann machen wir halt auf, dann dort das Coaching auch, ja, eingeloggt im Zoom-Raum und los geht's.
Und los geht's, genau. Ich würde sagen, ein gutes Schlusswort. Los geht's. Also macht euch alle auf, liebe Zuhörerinnen, Zuhörer und Zuseher. Alle guckt bei Ute vorbei unter mentalhaus.de. Wobei Haus die englische Variante bei dir ist.
Ne? Genau. Also, man findet mich, ja, englisch geschrieben, aber man findet mich auch unter Ute Stangassinger oder unter Instagram oder Facebook, LinkedIn, YouTube. Überall. Eigentlich überall.
Und sie hat super Tipps für uns alle parat. Also ich nehme wieder ganz viel mit von heute.
Das freut mich. Mir hat es auch echt viel Spaß gemacht und ich wünsche erstmal natürlich deinen drei Protagonisten erfolgreiche Paralympics und auch allen anderen Sportlern natürlich auf ihrem Weg den bestmöglichen Erfolg.
Genau. In diesem Sinne ein herzliches Dankeschön, liebe Ute.
Sehr, sehr gerne. Ich danke dir.
Mach's gut. Christina. Wir sehen Ciao. Und wir hören uns. Bye, bye.
Ciao.